Der Ich Sag Mal Podcast. Ich bin's mal wieder, der Ich Sag Mal Blogger Gunnar Sohn. Welche Lehren ziehen wir eigentlich, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger mehr an politischen Entscheidungen zu beteiligen? TTIP und CETA sind abschreckende Beispiele, wie in den Hinterzimmern der Macht Dinge verhandelt werden, die jeden betreffen. Es müssen neue Formen der politischen Steuerung gefunden werden, um die politische Ordnung mittels neuer demokratischer Institutionen und Verfahren wiederherzustellen. Davon bin ich tief überzeugt. Und Möglichkeiten gibt es zuhauf. Das ist nicht nur eine Angelegenheit der nationalen Regierungen und internationalen Institutionen, sondern auch eine Sache der privaten Akteure wie Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Konsumenten, Arbeitnehmer und eben auch Unternehmen. Runde Tische sollten im Lichte der Öffentlichkeit Standards fürs Arbeitsleben, für Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Gesundheitswesen, Umweltschutz und Bildung entwickeln. Im transnationalen Diskurs kann man sich dann nicht mehr mit netten PR-Sprüchen, Corporate Social Responsibility, Hochglanzbroschüren und semantischen Nebelkerzen über Wasser halten. In diesem Demokratiemodell sind Unternehmen dann Gegenstand demokratischer Mitentscheidung und Kontrolle. Genau das wollen die CETA- und TTIP-Konstrukteure ja vermeiden. Viele politische Akteure sind nach Ansicht von Professor Wolfgang Kleinwächter überfordert, weil sie zur Regelung von Weltfragen nur das System der zwischenstaatlichen Organisationen haben. Etwa die Vereinten Nationen, der G8-Gipfel, die Europäische Union oder die OECD. Wir sehen in vielen Diskussionen, beispielsweise um das Zensurvorhaben von YouTube, bestimmte unsachgemäße Beiträge von einer Videoplattform zu entfernen, User dazu aufzufordern, andere zu denunzieren, die sich dann nicht mehr zur Wehr setzen können, dass sowohl in klassischen politischen Fragen, aber auch in den Fragen des Internets andere Abstimmungsmodelle in Kraft treten müssen. Kollaborative, transparente und durchlässige Entscheidungsfindungen sind international schon heute möglich. Wolfgang Kleinwächter ist seit Jahren in Fragen der Internet-Governance unterwegs und schildert im Ich Sag Mal Interview, wie wir uns mehr beteiligen sollten, nicht nur in Fragen der Internetregulierung.
Betroffenen und Beteiligten unmittelbar mit einbezogen waren. Diese Prozesse waren offen und transparent und das waren alles Prozesse, die gewissermaßen von unten gestartet sind. Das ist in der IETF ist das der Fall, die also die Internetprotokolle machen und das ist bei denen, die sich um die IP-Adressen bekümmern, die sogenannten Regional Internet Registry der Fall und als 98 ICANN gegründet wurde mit dem Mandat, sich um Names and Numbers zu kümmern, ist das dort also auch diese Politikform eingeführt worden, die manche dann als partizipative Demokratie oder Cyberdemokratie oder wie auch immer bezeichnet haben. Eine andere Geschichte ist das, was dann die Nutzung des Internets, nicht die Entwicklung des Internets, sondern die Nutzung des Internets betrifft, dann eben für wirtschaftliche, politische oder für individuelle Sachverhalte. Und dort haben sie die großen Bereiche eben Politik, Wirtschaft und Menschenrechte, also könnte man sagen, die drei Körbe, die mal die Helsinki-Schlussakte geprägt haben. So, und das ist jetzt das Interessante, dass also die Methoden, die bei dem Internet Governance im engeren Bereich, also im Mikrokosmos, dort erfolgreich waren, dass die jetzt immer stärker hineindrängen in die anderen Bereiche, wo es also um Cybersicherheit geht, wo es um die digitale Ökonomie geht und wo es um die Fragen also der Menschenrechte geht. Und Was wir momentan eben haben auf der sozusagen engeren Ebene, ist die Auseinandersetzung um die den sogenannten Jana-Vertrag, wo es darum geht, ob eben dieses Multi-Stakeholder-Modell, was noch in den Kinderschuhen steckt, ob das schon so reif ist, dass man sagen kann, okay, die können das jetzt alleine machen, die brauchen keine Aufsicht mehr. Und das ist eigentlich, wenn am 30. September, das sind ja nur noch 2 Tage, wenn also bis dahin der US-Senat nicht mehr da einen Stein in den Weg legt und ICAN tatsächlich unabhängig wird, dann wäre das also ein großer Schritt vorwärts, weil damit ein Modell geschaffen worden wäre, was also weltweit Anerkennung findet, wie man in innovativer Form alle mit dem Internet verbundenen Probleme regulieren kann. Nämlich, was ich vorhin sagte, unter Einbeziehung aller Betroffenen und Beteiligten in offenen und transparenten Verfahren und mehr bottom-up als top-down. So, das ist im Grunde genommen sind die beiden Ebenen, wo wir heute stehen, die technische Ebene und mehr die politische Ebene. Und bei der politischen Ebene haben Sie eben die 2 Kulturen, die aufeinanderprallen. In dem Bereich der Cybersicherheit, da haben Sie also viele natürlich Dinge, das geht bis zum Fragen Cyberkrieg, Cyberwaffen, Cyberkriminalität, wo traditionelle Politikverfahren von oben mit denen jetzt eben mit neuen Politikverfahren kollidieren. In der Wirtschaft hat man dasselbe, bei den Freihandelsabkommen beispielsweise wird eben hinter verschlossenen Türen verhandelt, währenddessen beim Internet alle Dinge eben offen und transparent sind. Und da prallen 2 Kulturen aufeinander und das wird die nächsten 10, 15 Jahre prägend sein, welche dieser beiden unterschiedlichen Kulturen im Grunde genommen, ich würde nicht sagen, der Oberhand gewinnt, aber wie man diese beiden Kulturen in einer innovativen Art und Weise miteinander vermischt. Das ist im Grunde genommen die Herausforderung auch für die nächsten Jahre und wo wir heute stehen mit diesem Knackpunkt 30. September. Also die weitere Stabilisierung des Multi-Stakeholder-Modells als eine erweiterte Form traditioneller Politikentwicklungsprozesse, die man eben mit dem traditionellen Multilateralismus oder dem zwischenstaatlichen Regime bezeichnet.
Es ist ja letzten Endes, das haben Sie ja schon angesprochen, immer auch ein Kampf zwischen den Denkweisen. Auf der einen Seite jene, die, sagen wir, den starken Staat noch in den Vordergrund stellen, wo Sie ja auch in Berlin deutlich gemacht haben, naja, wir sehen aber, dass die Regulierungsmöglichkeiten der Nationalstaaten im globalen Maßstab natürlich auch begrenzt sind. Dennoch gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, wir wollen Regierungsoberaufsicht versus gleichberechtigte Einbeziehung aller Stakeholder. Also das, was man dann eben bei der ICAN kultiviert. Wohin tendiert denn jetzt das Pendel?
Also es ist so, es ist falsch, wenn man sagt, der Multi-Stakeholder-Modell ist die Alternative zu dem multilateralen Modell.
Okay.
Also wenn man also den Multi-Stakeholder-Ansatz im Gegensatz bringt zu dem Regierungsansatz, sondern die Regierungen sind ein wichtiger Stakeholder. Viele Prozesse lassen sich nur sozusagen zwischen Regierung oder innerhalb eines Landes durch eine Regierung lösen. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, die Regierungen operieren nicht mehr im luftleeren Raum. Im Englischen sage ich manchmal, they are not anymore the only band in town. So, das heißt, es gibt verschiedene Stakeholder und eine weise und kluge Regierung wird sich mit den anderen Stakeholdern, bevor sie Entscheidungen trifft, an den Tisch setzen und in offenen und transparenten Verfahren Dinge diskutieren und dann ausfindig machen. Welche Bereiche bedürfen nun einer staatlichen Regierung und welche Bereiche sind besser aufgehoben in einem Multi-Stakeholder-Modell? Es kommt also auf so eine Art Mischform drauf an. Für die internationalen Beziehungen habe ich immer die Formulierung verwendet, dass das zwischenstaatliche Vertragssystem eingebettet ist in eine Multi-Stakeholder-Umgebung. Das heißt, völkerrechtliche Verträge sind nicht sinnlos, nutzlos oder verschwinden, sondern in bestimmten Bereichen ist es schon angebracht, macht, dass Regierungen dann auch völkerrechtlich verbindliche Abmachungen treffen. Aber das ist im Grunde genommen nur ein kleiner Teil des Gesamtspektrums. Das heißt, mehr und mehr Bereiche lassen sich tatsächlich effektiver managen, regeln, verwalten, gestalten, indem man eben alle Stakeholder einbezieht. Das ist ein komplizierter und sehr komplexer Prozess. Der ist auch mehr zeitaufwendig, aber die Ergebnisse sind natürlich nachhaltiger. Das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel eine Regierung alleine in einer Frage das durchsetzen will, zum Beispiel also gegen die wirtschaftlichen Interessen oder gegen die Interessen der Zivilgesellschaft, dann riskiert sie, dass es im Grunde genommen entweder nicht funktioniert oder dass sie Proteste auf der Straße hat. Das heißt also auch die Einbeziehung dann der technischen Expertise ist natürlich ganz wichtig. Was nützt, wenn ich ein Gesetz im Parlament verabschiede, das technisch nicht funktioniert? Das heißt, mir den technischen Sachverstand mit in den Entscheidungsprozess zu holen. Das ist also ganz wesentlich. Und das hat sich ja herauskristallisiert, dass sie also praktisch die wirtschaftliche Kompetenz, die sozusagen die Interessen der Nutzer, also die zivilgesellschaftliche Kompetenz und die technische Kompetenz brauchen, zusammen mit der Regierungserfahrung. Nur so kann man in diesem Cyberzeitalter also zu Lösungen von Problemen kommen, die dann also auch nachhaltig wirken. Alles andere steht auf wackeligen Füßen, kann von der nächsten Regierung wieder gekippt werden oder funktioniert überhaupt nicht, weil man sozusagen die technischen Dinge nicht mit berücksichtigt hat oder eben riesen Proteste provoziert, die dann also die Dinge durch, ich erinnere nur an die ganzen ACTA-Demonstrationen, die eben dann so ein Verhandlungsprojekt zum Scheitern bringen.
Bei CETA und TTIP sehen wir das ja auch. Also letzten Endes sind ja die Verbraucher auch nicht doof oder die Zivilgesellschaft ist ja nicht doof, wenn da mal bestimmte Dinge im Hinterzimmer verhandelt werden, wo es auch um Verbraucherschutz, wo es um Gesundheitsthemen geht etc. Da ist man ja besser beraten, wenn man auch auf eine Kultur der Beteiligung setzt.
Das gebe ich Ihnen absolut recht. Wir hatten gerade vor 14 Tagen in Genf beim Weltwirtschaftsforum einen Workshop, wo also vielleicht so 20 Leute aus der Internet Governance Gruppe dabei waren und 20 Leute, die von den Verhandlungen WTO in Genf, TTIP und TTP waren. Und da wurde also ein Modell diskutiert, eines sogenannten, im Englischen sagt man Layered Approach, so dass man also etwa auch vom Internet die Idee nimmt, das Internet ist ja sozusagen in bestimmten Layern aufgebaut. Also Sie haben die Transport-Layer, Sie haben das Protokoll-Layer, dann haben Sie also den Application-Layer und so weiter. Das ist also ein geschichtetes System. Und das ist also eine Perspektive, wo man sagen könnte, so könnte sich das hinbewegen, dass man also definiert, bevor man mit den Verhandlungen beginnt, wo sind denn nun tatsächlich die, und zwar sehr engen und eng definierten Bereiche, wo man also sozusagen im Geheimen verhandeln muss, also Handelsgeheimnisse oder irgendetwas. Ich meine, jeder sieht ein, Geheimdienste operieren nochmal im Geheimen, aber sie müssen natürlich einer gewissen Kontrolle unterliegen, die dann also auch in Vertraulichkeitsschichten so immer abgefedert ist.
Ja, aber es geht ja auch um Patente.
Bei den Freihandelsabkommen, genau, im Grunde genommen das Gleiche. 90% der Themen, die dort behandelt sind, betreffen öffentliches Interesse und sollten deswegen auch öffentlich besprochen werden. Und die Regierungen tun sich einen Bärendienst, wenn sie im Grunde genommen die Expertise der Zivilgesellschaft oder auch der technischen Community ausschließen. Meistens haben dann große Konzerne noch Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Teilweise werden bestimmte Artikel ja direkt von dem Konzern auch selber geschrieben. Aber muss man sagen, wenn eben Big Business und Big Government zusammengeht, dann ist das kein Multi-Stakeholder-Modell, sondern das ist also, hat einen Keim in sich, dass das eine zu einer Tyrannei der Mächtigen führt. Also das heißt, das Multi-Stakeholder-Modell braucht einen kompetenten dritten und vierten Partner, um also diese Interessenbalance herzustellen, die notwendig ist, damit es auch funktioniert. Denn auch die großen Internetunternehmen, die wissen sehr genau. Das heißt also, wenn sie das Vertrauen der Nutzer einbüßen, dann sind sie vielleicht nicht von heute auf morgen, aber von heute auf übermorgen in einer ganz schwierigen Situation. Das Beispiel Nokia oder Yahoo sind ja nur ein paar Beispiele, wie ehemalige Riesen ins Taumeln kommen und dann verschwinden.
Man sieht das ja auch in der aktuellen Diskussion über den Ansporn für Nutzer, andere Leute anzuschwärzen. Also das, was jetzt nochmal Google mit YouTube jetzt startet, YouTube Heroes, wo ich dann Bonuspunkte bekomme, wenn ich, sag mal, andere Leute anschwärze, die, sag mal, angeblich Content hochgeladen haben, der gegen die AGBs verstoßen und dann der Account entweder gelöscht wird oder eben Videos gesperrt werden. Also da werde ich quasi fürs Petzen, wie man es in der Schule sagt, dann noch belohnt. Aber derjenige, der bestraft wird, bekommt nicht kommuniziert, warum er dann nun geblockt wurde oder warum sein Video gelöscht wurde. Das ist ja, sag mal, noch eine Kiste, wo ich sage, der netzöffentliche Raum müsste auch vielleicht neu definiert werden, weil die Plattformen wie Facebook und YouTube stellen ja auch so eine Art Marktplatz da, aber es wird geregelt wie ein Kaufhaus nach AGBs und letzten Endes hat das Hausrecht dann Google und kann dann aber auch manipulativ wirken auf die politische Öffentlichkeit.
Also wenn ich argumentiere, dass staatliche Regulierungen oder zwischenstaatliche Abkommen eingebettet sind in eine Multi-Stakeholder-Umgebung, dann gilt das natürlich auch umgedreht, dass man sagen muss, also Regeln, die Unternehmen erlassen, müssen natürlich eingebettet sein in die Rechtsordnung. Das heißt also, das heißt es ja nicht, das Multi-Stakeholder-Modell ein Freibrief für Unternehmen, dass sie tun und lassen können, was sie machen. Das heißt also, es muss eine viel intensivere Austausch geben zwischen den Stakeholdern, der also auch gleichzeitig den Unternehmen, also auch die nicht nur die juristischen Grenzen, also die Beachtung, ob das Datenschutzrechtlichen sind, der verfassungsrechtlichen Sachen oder andere, sondern also auch ganz ein offenes Ohr hat für die organisierten Interessen der Nutzer und die natürlich ihre Interessen dort auch darlegen müssen. Und das muss man natürlich auch sehen, dass es also, wie es zwischen Regierung breite Unterschiede gibt, zwischen Unternehmen breite Unterschiede, gibt es auch auf der Nutzerseite breite Unterschiede, ein Spektrum von unterschiedlichen Meinungen. Und deswegen sind solche offenen und transparenten Prozesse sehr, sehr wichtig, sodass man die Meinung aller hört. Das ist so ein bisschen die Philosophie der runden Tische, die vor 25 Jahren in der Übergangszeit, in der Wendezeit auch hier zwischen der Bundesrepublik und der DDR eine gewisse Rolle gespielt haben. Das kann eine nützliche Methode sein, um herauszufiltern, was denn geht und was nicht geht. So, das heißt also auch jetzt gerade in der Facebook-Geschichte, wo wir mit WhatsApp, wo die sagen, ja, wir halten uns natürlich an die Rechtsordnung, aber dann muss man erstmal definieren, ja, welche denn? Das heißt, wenn ich nicht alle einen Tisch bekomme, mit allen drüber reden, dann schaffe ich Schlupflöcher, wo der eine oder andere im Grunde genommen dann versucht, also seine individuellen Interessen, ob das Profitinteressen sind, ob das Kontrollinteressen sind oder irgendetwas, dann also über die Interessen des anderen zu stellen. Das heißt, die Herausforderung ist, was man die goldene Balance nennen könnte, das heißt, diese zu einem fairen Interessenausgleich zu kommen. Und das geht eben nur im Dialog, in dem alle sozusagen an den Tisch sind. Und das klingt natürlich idealistisch, aber langfristig gesehen führt da eigentlich kein Weg vorbei, wobei man das natürlich auch nüchtern sehen muss, dass wir eigentlich nicht nur über Rechte und Pflichten sprechen, sondern auch über Ethik und Moral, weil also sich sozusagen, wir haben eine ererbte ethische und moralische Umwelt, aber das kommt dazu, dass natürlich die Grundsätze sind ja nicht geschrieben, die sogenannten ungeschriebenen Gesetze, die sind also von Land zu Land also sehr verschieden und da gibt es also viele Kollisionen und deswegen braucht man also nicht nur eine Debatte über staatliche Rechte und Pflichten oder Selbstregulierungsmechanismen der Industrie, sondern eben auch über die ethische und moralische Dimension und das wird sich verstärken, wenn wir immer weiter in den Bereich der Internet der Dinge hinein kommen, ne, so Chips unter der Haut oder irgendwo mit dem Auto, Überwachung bis ins letzte Detail hinein, ne, Krankenkassen, Autoversicherung, alles, das wirft nicht nur technische und juristische Fragen auf, sondern auch ethische und moralische Fragen und das ist ein großer Komplex, der also auch zu diesem breiten Bereich Internet Governance gehört, der im Grunde genommen erst noch vor uns steht, Während wir gerade erstmal dabei sind zu identifizieren.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn Moralvorstellungen dann kollidieren. mal die amerikanischen Plattformbetreiber haben vielleicht dann in puncto Sexualität oder Nacktheit eine bestimmte Haltung und versuchen das dann auf ihren Plattformen entsprechend zu regulieren. Auf der anderen Seite stößt es dann halt auf eine, sagen wir, eher europäische Kultur, die da offen damit umgeht, oder wo es dann halt auch zu total idiotischen Löschaktionen kommt, wie mit dem Foto aus dem, mit dem Kind aus dem Vietnamkrieg, was vor den Napalmbomben flieht, genau. Und was dann eben auch gelöscht wurde. Da beißen sich ja auch bestimmte Geschichten, wo dann die AGBs letzten Endes fast schon eine zensorische Wirkung haben.
Das ist also die letzten 50 Jahre mit dem Thema Meinungsäußerungsfreiheit richteten sich gegen staatliche Zensur. Und es ist auch in der Tat ja der Fall, dass viele Staaten zensieren. So, aber im Grunde genommen ist bei der Marktmacht, die also viele Unternehmen haben, gibt es natürlich auch eine privatwirtschaftliche Zensur. Nebenbei gesagt, das ist nicht neu. In einer gewissen Weise, selbst die New York Times und die anderen Zeitungen, was sie auswählen, heißt ja auch, dass sie im Grunde genommen das, was sie nicht drucken, was not fit to print ist, wie es die New York Times sagt, so, dass das natürlich zensiert wird. Das heißt, viele Dinge finden statt, von denen kein Mensch was erfährt, weil es nicht in der New York Times steht oder nicht über CNN läuft. So, wird das dann zensiert? Das heißt also, man kann natürlich die Frage jetzt, Zensur, muss man auch neu durchdenken. Was meint das eigentlich? Mhm. So, auf der einen Seite haben wir Zugang zu allem, wissen, was da ist. Auf der anderen Seite sind die Filter, die Gatekeeper und so weiter, die da eingebaut sind, ob jetzt staatlich oder privatwirtschaftlich motiviert, die werden immer feiner und granulierter. Und dazu kommt noch das Phänomen der Selbstzensur dazu. Ne? So, dass sie sagen, also wenn sie sich nur noch in der Bubble bewegen, dann lesen sie nur noch die Meinung, die ihre eigene Meinung verstärkt. Und dann sozusagen ist das, ohne dass sie es merken, zensieren sie sich selber, weil sie von anderen Sachen, die vielleicht auch interessant für sie wären, nichts mehr erfahren, weil entweder ihr Freund interessiert sich nicht dafür, dann kriegen sie von dem also keine Information, dass der sich dafür interessiert. Mhm. Und so kommt eine Art Selbstbeschneidung oder Selbstverblödung hinzu, kann man das also auch nennen. Der Oettinger hat jetzt mal in der Rede das ein bisschen drastisch ausgedrückt, dass er gesagt hat, also 5% sind sehr gut informiert, 50% etwa eher mies und 50% wissen überhaupt nicht mehr, worum es geht. So, das heißt, das sind alles sozusagen eigentlich auch eher philosophische Fragen, die uns das Informationszeitalter beschert. Wir sind ja noch am Anfang des Informationszeitalters und wo wir eine viel intensivere, nachhaltigere öffentliche Debatte brauchen, um diese Zukunftsfragen, das sind Zukunftsfragen der Gesellschaft, wie organisiert sich der Gesellschaft in so einer fluiden und liquiden Situation, wo man auf der einen Seite einen Überfluss an Wissen hat und auf der anderen Seite eine Verarmung des konkreten individuellen Wissens in den Köpfen der Einzelnen. Das ist also ein Phänomen, was viel intensiverer Diskussion bedarf. Und die kulturellen Unterschiede, die Sie vorher angesprochen haben, das ist ja auch nicht neu. Ich meine, früher war das kein Problem. Ich bin ja in Dänemark 20 Jahre gewesen. Die haben eine sehr liberale Gesetzgebung gehabt von Anfang an, was also gerade Moralvorstellungen betrifft. Die haben natürlich völlig entgegengesetzt in Saudi-Arabien. So, das heißt aber, früher ist doch kaum irgendwo eine Fernsehsendung, ein Film oder ein Buch aus Dänemark ist nach Saudi-Arabien gelandet und rumgedreht, auch nicht. Aber heutzutage können sie natürlich in Riad, können sie sich alles anklicken, was sie wollen, und dann geht es schon los. Wer hat nun also gerade diese Einschränkungsmöglichkeiten, die also die Menschenrechtskonvention Artikel 19 Absatz 3 mit sich bringt, dass also Einschränkungen in die Meinungsäußerungsfreiheit gerechtfertigt sind, in den vier Kategorien, also erst nationale Sicherheit, öffentliche Ordnung, öffentliche Gesundheit und Moral. Da kriegen Sie ja keinen Konsensus hier in der Welt, dass Sie sagen, also Sie haben einheitliche Moralstandards oder einheitliche Standards für die öffentliche Gesundheit. Gucken Sie mal, die Tabakindustrie klagt wegen dem Verbot der Tabakwerbung als eine Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. Ja. Also selbst da haben sie ja so sozusagen Schreibereien. Was ist denn nun, welche Einschränkungen bei dem Schutz der öffentlichen Gesundheit sind gerechtfertigt oder nicht? Und das sind alles Themen, die noch aus dem Vorinternet-Zeitalter sind. Mhm. Die kommen nun in viel größerer Massivität auf uns zurück. Mhm. Und dazu braucht man, das lässt sich nur in einer Debatte lösen. Und da haben Sie auch keine finale Lösung. Da werden Sie also sich weiter durchwursteln, weil Sie eben kulturelle, religiöse, moralische oder historische Vorstellungen weltweit nicht harmonisieren können.
Aber es muss zumindest saubere Entscheidungsverfahren geben, die man nachvollziehen kann. Es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel ein professioneller Videoblogger dann von YouTube gesperrt wird, weil halt irgendein Moralapostel Bonuspunkte sammeln möchte, um in diesem Schleimerprogramm, sage ich das mal, weiterzukommen nach oben, um besondere Dienste von YouTube dann genießen zu können. Also diese YouTube Heroes Geschichte, wo ich dann eben andere Leute anschwärzen kann. Wenn ich dann ein professioneller Videoblogger bin, kann für mich die Accountsperrung wie ein Berufsverbot wirken. Und jetzt sagt man, okay, du musst den Dienst ja nicht nutzen, aber wenn ich dann mal auf solchen Plattformen nicht vorkomme in der Netzöffentlichkeit, finde ich nicht statt. Das hat dann schon den Charakter eines Berufsverbotes und es gibt kein Verfahren, es gibt keinen Mediator, es gibt keine Widerspruchsmöglichkeit. Ich erfahre teilweise noch nicht mal, warum ich gesperrt wurde.
Also das ist auch, was Sie gerade sagen, es gibt kein Verfahren. Ich glaube, das ist also auch ein interessanter sozusagen Punkt für die Zukunft, dass man viele Dinge, die man sozusagen, wo man sachlich oder in der Substanz keine Einigung erzielen kann, weil es also unsere Vorstellung kriegt, dass man diesen Konflikt dann in ein Verfahren auflöst und dass man Verfahren anbietet, auch Mediationsverfahren und so weiter, Streitschlichtungsverfahren oder andere Dinge, wie man das Problem dann lösen kann, indem man also die Konfliktparteien an den Tisch bringt mit dem Mediator. Wir haben jetzt gerade hier neu in Deutschland ist dieser neue Mediengerichtshof gegründet worden. Wir haben bei ICANN diese UDRP-System um Domainnamen. Das heißt also, es gibt diese ADR-Systeme bei elektronischen Geschäftsverkehr. Das heißt also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das also eine interessante, perspektivreiche Schiene ist, dass man sagt, in solchen Fällen, so, da muss es irgendwo, also ich rede jetzt nicht von klassischen Gerichten, aber Online-Streitschlichtungsmodelle geben, Cybercourts oder mit Cyber-Judges, die im Grunde genommen sich dann den Fall annehmen, den öffentlich besprechen und sagen so, das und das, und weil sowas hat also auch eine disziplinierende Wirkung für beide Seiten, dass die ausfindig machen, was geht und was geht nicht. Ich hatte vorhin erwähnt, die sogenannten ungeschriebenen Gesetze. Die ungeschriebenen Gesetze sind etwa 30-40% unseres Lebens, wo man sagt, das macht man nicht. Mhm. So, und wir halten uns da dran, obwohl das von Kulturkreis zu Kulturkreis, von Land zu Land unterschiedlich ist. In Dänemark zum Beispiel sind die ungeschriebenen Gesetze, die die Eltern ihren Kindern vermitteln, die haben eine unheimliche Bindungswirkung und sozusagen werden mit Respekt behandelt, manchmal mehr als die geschriebenen Gesetze, die sie also von dem Parlament bekommen. So, aber im Cyberspace haben wir im Grunde genommen kaum diese sogenannten ungeschriebenen Gesetze. In den 90er Jahren gab es die sogenannte Netiquette, wo man sagte, so, das macht man nicht und wer das trotzdem macht, der wird geflamed. Mhm. So, aber diese sozusagen, das ist glaube ich AfC 22 und noch was gewesen, so da gab es natürlich keinen Sanktionsmechanismus und Flaming war für viele, die eben sich nicht dran gehalten haben, das war eigentlich keine Sanktion. Das heißt, sie brauchen natürlich also auch wenn Sie solche ungeschriebenen Gesetze haben, brauchen Sie dann also auch eine gesellschaftliche Sanktion. Zum Beispiel, was manche machen, dann in der Wiedereinführung des Prangers vorschlagen. Ne? So, das ist natürlich eine mittelalterliche Methode. Ja. Die ist ja zu Grund dann auch wieder abgeschafft worden. Das heißt, das sind alles komplexe Geschichten, wo wir von der Historie natürlich lernen können, weil im Grunde genommen ist das alles nicht neu. Wenn Sie durch das 15., 16., 17. Jahrhundert gehen, dann werden Sie immer Dinge entdecken, wo man sagen kann, das haben wir ja heute wieder. So, und, aber wir brauchen dazu eine Debatte und diese Debatte, die ist noch zu sehr auf einer Metaebene und noch nicht präzise genau um einzelne Themen. Und das, was Sie gerade erwähnen mit den Verfahren, dass wir mehr Verfahren brauchen, Prozeduren, um solche Konfliktfälle zu besprechen, Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das ist eine große Lücke im Ökosystem für Internet Governance.
Okay. Wäre denn das Internet Governance Forum, das IGF, dann eine geeignete Plattform dafür?
Das ist eine sehr geeignete Plattform für die Diskussion. So wie Sie ja wissen, hat das IGF selber keine Entscheidungsbefugnis, aber man könnte eben gerade über das IGF erstmal das thematisieren, strukturieren und dann mit Vorschlägen kommen, wo denn wer was wie sowas geschaffen werden könnte. Mhm. Also das ist genau das, wofür das IGF eigentlich geschaffen worden ist, Themen aufzugreifen, die hochkommen, sie zu debattieren in einer Multi-Stakeholder-Umgebung, um dann mit konkreten Vorschlägen zu kommen, die dann entschieden werden sollen von Gremien, die Entscheidungsmandat haben. Sowas kann man natürlich auch ansiedeln unter dem Dach der UNESCO oder irgendeiner anderen Organisation. Also da gibt es also viele Modelle, politisch innovativ zu sein.
Wie müsste man da vorgehen jetzt? Wie bringt man das auf die Tagesordnung jetzt mal ganz praktisch?
Ja, also mal, das IGF hat ja jedes Jahr ein Call for Proposals, so wo man dann Workshops vorschlägt. Die sind ja auch untersetzt durch diese regionalen und durch die nationalen IGFs. So, das heißt also, da ist eine Möglichkeit, dass man sowas thematisiert in den nationalen IGFs, um dann in den sogenannten Messages von diesen nationalen IGFs das über die regionalen dann auf das Globale zu bekommen. Also zum Beispiel auch Eurodic, diese europäische IGF. Nächstes Jahr ist das in Tallinn. So, die haben jetzt irgendwann im Januar machen die wieder ihren Call for Proposals und solche Vorschläge dann dort zu platzieren, das ist natürlich also der Weg, das ist mühselig. So, das ist alles nicht Sachen, die von heute auf morgen zu einer Lösung führen, aber die Erfahrung zeigt, dass sozusagen da schon, wenn man das in 10-Jahres-Scheiben sieht, dass da schon erhebliche Fortschritte verspürbar sind. Und wir reden ja heute nicht darüber, dass die Fragen des Internet und der Interventionsgesellschaft in 2-3 Jahren gelöst werden, sondern das ist schon eine Jahrhundertaufgabe.
Ja, frei nach Max Weber, es geht jetzt auch um das Bohren dicker Bretter.
Es geht um das Bohren dicker Bretter und zwar mit noch nicht allzu sehr scharfen Bohren. Die Werkzeuge, die wir haben, sind noch relativ stumpf. Also da sind wir noch im Steinzeitalter, wo man mit einer Steinaxt Materialien bearbeiten muss.
Wie man die Bohrer schärfen sollte und welche Möglichkeiten es für uns gibt, sich in Fragen des Internets stärker zu beteiligen oder vielleicht auch sogar aktiv in dem Internet Governance Forum mitzuarbeiten, das werde ich in den nächsten Wochen und Monaten vertiefen und vielleicht auch mit euch im Dialog noch stärker diskutieren. Soweit das Interview mit Professor Kleinwächter. Das war's, man hört, sieht und streamt sich demnächst wieder im Netz. Euer, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn.